Hallo zusammen zu einer weiteren Folge von Jan Backstage. Vis-à-vis von mir sitzt der Urs Welli. Hallo Urs, danke, dass du für das Interview gezogen hast. Ich würde dich kurz mal vorstellen, wer du bist und was du alles so machst.
Wie lange haben wir Zeit?
Wir haben genug Zeit, du darfst
rausholen. Ja, hi Jan, schön, dass hast du mich hier eingeladen, danke. Ich freue mich auf das Gespräch. Ich bin der Urs Welli, das hast du schon gesagt. Ich bin ein Teil von Ursus und Nadeschkin, dem Bühnenduo mit der Nadja Sieger zusammen. Und das ernährt mich seit bald 35 Jahren. Das ist einmal ein grosser Teil, der mich natürlich sehr beschäftigt. Und nebenbei und mittlerweile auch schon zu einem grossen Teil mache ich Bücher. Ich war ja ursprünglich mal Typograf, hatte immer gerne Design und Grafik und Gestaltung und habe dann angefangen Aufräumbücher machen, wo ich Kunst aufgeräumt habe und Sachen, wo man, andere Sachen, die man nicht aufräumen sollte, ich aufräumen. Und aus dem sind schon 4 Bücher entstanden, also das hat mich jetzt in den letzten 20 Jahren auch sehr beschäftigt. Dann habe ich als Autor bin ich auch, habe ich ein Buch gemacht, eine Art Tagebuch, ein fiktives. Ich bin sehr, glaube ich, ein interessierter, vielseitiger Mensch, der gerne noch ganz viel in ganz viele Richtungen würde machen, aber wahrscheinlich reicht es am Schluss nicht für alles.
Und momentan, wenn du jetzt mit mir im Kleintheater sitzt, bist du eigentlich noch im Zirkus mit der Nadja zusammen. Wenn jetzt du das Kleintheater, also so Bühne und den Zirkus vergleichst, wo haben sie am meisten Parallelen und wo unterscheiden sie sich?
Also für mich ist jetzt gerade wunderschön, weil wir 6 Monate im Zirkus gewesen sind. Jetzt haben wir eben gerade eine Pause, darum kann ich jetzt hier im Kleintheater auftreten. Und es ist, hat so viel Gegensätzliches, fast Gegenteiliges. Ja. Oder man muss im Zirkus natürlich ringsum spielen, damit alle Leute hast, 360 Grad. Du hast einen weichen Sackmehlboden, du hast viel mehr Leute, 2200 Leute. Du musst viel klarer, einfacher, deutlicher, lauter, visueller sein, damit, also man darf im Theater kann man viel feinere und kleinere Sachen machen. Und du hast natürlich ein familiäres Publikum, also durch das kannst du mehr Nuancen und Zwischentöne machen und ich finde das beides grossartig und vor allem die Spannweite und ich finde es jetzt gerade extrem schön, gerade eben nach dem Zirkus das kleine Theater können zu machen.
Und du bist meistens eben als du unterwegs. Wie unterscheidet sich deine Routine jetzt vor einem Solo-Auftritt? Wenn du jetzt mit der Nadi unterwegs bist, jetzt ist 6 Uhr, am 8 Uhr geht's los. Hm. Wie tust du dich allein vorbereiten?
Es ist ganz anders. Vor allem im Duo haben wir auch immer noch eine Technik-Crew dabei. Wir haben viel Material. Wir haben einen Tourbus und der wird auch eingeladen. Ab 12:01 Uhr Mittag ausgeladen, aufgebaut und dann macht der Techniker viel für uns. Und da bin ich jetzt ganz allein unterwegs mit dem Kunststoffraumprogramm, das ich jetzt hier zeige. Heute Abend brauche ich keinen Techniker. Ich habe 4 Kisten mit meinen Bildern drin. Und es ist ganz simpel. Und durch das ist die Vorbereitung natürlich auch nicht so aufwendig. Aber gleichzeitig ist es auch immer noch ein bisschen komisch, allein in der Garderobe zu sitzen. Und wenn ich dann irgendwie eine halbe Stunde vorher nervös werde, denke ich, was ist jetzt das für eine blöde Idee gewesen, allein aufzutreten, zu zweit, dann ist es doch viel einfacher. Aber eben, auch hier, ich liebe es, beide Varianten zu haben.
Hast du ein Ritual? So, wenn du allein und...
Ja, es gibt so das eine Ritual, das wir auch im Duo haben. Wir gehen eigentlich immer noch so eine Viertelstunde, 20 Minuten einfach ablegen, Powernap-mässig. Das finde ich ist immer wichtig. Aber wenn ich allein auf Tour bin, habe ich schon ein Ritual. Das habe ich definitiv im Duo nicht. Ich versuche eigentlich immer noch so 2-3 Stunden vorher an dem Ort zu sein, wo ich auftrete und mache dann noch irgendetwas, das eigentlich nichts zu tun hat mit meinem Auftritt. Also das ist für mich wie so... Ich will noch ein bisschen einen Mehrwert haben, dass ich sage, okay, ich bin dann wie einen Moment lang noch ein bisschen Tourist und gehe dann, heute bin ich jetzt gerade im Kunstmuseum gewesen, heute Nachmittag. Und so habe ich immer noch wie einen Nebeneffekt von meiner Tournee oder vom Auftritt. Und das ist eine Art ein Ritual, das ich mir so ein bisschen auferlegt habe.
Was hast du im Museum gesehen, wo du so für dich wieder angeschaut hast und schon wieder in den Fingern wahrscheinlich gejuckt zum Aufräumen? Was hast du gesehen?
Ich bin David, der David Hockney ist im Moment in einer grossen Show dort. Und Also ich sehe immer viel, ich gehe wahnsinnig gerne in Museen, das ist für mich so ein bisschen wie für, okay, andere, für andere Leute wahrscheinlich, die gläubig sind, die gehen in die Kirche.
Du gehst.
Und meine Kirche ist das Museum, ja, genau.
Und Kunst.
Ja, es muss, eigentlich muss es nicht einmal Kunst, nicht, sein. Ich glaube so das, das Ruhige und die Räume und dass man einfach da durchlaufen und einem Sachen angeboten werden, das finde ich faszinierend und inspirierend. Und jetzt gerade konkret, ich mache im Moment gerade einen Zeichnungskurs, wo es um Porträts und Figuren und so geht. Und da habe ich natürlich ein bisschen genau geschaut, wie er das macht da. Und er kann es auch nicht perfekt. Aber wird jetzt ausgestellt.
Was fasziniert dich an der Ästhetik und auch an der Kunst per se? Bevor wir dann zum Aufräumen kommen, was gibt dir Kunst? Oder eben so fürs Auge? Du bist ja ein visueller Typ.
Also grundsätzlich finde ich überhaupt an der Kunst so grossartig, dass sie keinen Sinn hat. Kunst hat ja nur den Sinn, dass sie Kunst ist. Und sie dient nichts, es erfüllt keinen Zweck. Man kann damit nichts produzieren, es ist kein Werkzeug, es ist eigentlich auch kein Ergebnis.
Ja, klar, es ist einfach.
Es ist, was es ist. Und klar, wenn man dann ein berühmter Künstler oder eine Künstlerin ist und das einfach verkaufen, dann gibt es am Schluss, ist es doch ein Produkt, das etwas Wert hat. Aber der Ursprung von der Kunst ist immer, die Personen wollen das einfach machen, weil das aus ihnen rauskommt. Und das freut mich wahnsinnig, weil ich finde, es gibt so viele Sachen, die immer so, wir sind immer so sinnorientiert. Ja. Und ich glaube, das inspiriert mich immer, ja, ich habe immer so ein bisschen Lächeln auf dem Gesicht, weil ich denke, ah, so cool, jetzt ist da ein Riesengebäude, eine Riesenhalle, Aufseher und es werden da Sachen ausgestellt und das hat überhaupt weder Zweck noch Sinn oder nur den Sinn, interessant sein oder inspirierend oder schön.
Was juckt dich denn, wenn du ein Bild siehst, zum Anordnen? Kannst du schon sagen, irgendwie eine Tendenz? Oder kommt es dann auch wie aus dir raus und dann fährst du an?
Ja, gell, also das mit dem Bilder aufräumen ist ja nicht so, dass ich jetzt immer, wenn ich dann Bilder anschaue, die im Kopf gerade aufräume. So ist es ja dann schon nicht. Ich habe, glaube ich, wirklich einen Schalter.
Okay.
Wo ich kann sagen, so, jetzt schaue ich einfach und jetzt schaue ich quasi im, ja, Aufräummodus. Und ja, es ist natürlich, wenn man dann anfangen ordnen oder aufräumen oder sortieren, ist es interessant, weil man dann das wie neu anschaut und denkt, Moment mal, was ist da im, ja, Weg oder was ist zu viel oder was stört mich, was könnte man vereinfachen oder eben umsortieren. Und es gibt auch Bilder, wo man merkt, nein, da kannst du jetzt, da gibt es, okay, nichts zu machen, die gibt es natürlich auch. Ja.
Was haben denn die für Kriterien, dass du merkst, die sind schon aufgeräumt?
Ja, du, es gibt zum Beispiel ein bekanntes Werk von Yves Klein, das ist einfach monochrom, einfarbig und blau.
Ja, okay. Und
dann denke ich, ja, gut, da braucht es mich nicht mehr.
Mhm. Und ist das nur in der Kunst zu aufräumen oder ist beim Urs daheim alles an seinem Ort und aufgeräumt? Oder, ja, ist das ein Chaos, gell, zu aufräumen?
Ich glaube, weil ich so viele Sachen aufräume, die man eigentlich nicht sollte, oder mir viel Zeit brauchen, um an Orten aufzuräumen, wo es keinen Sinn macht, habe ich dann daheim immer ein bisschen ein Chaos. Also ich bin nicht offensichtlich der ordentliche Mensch, wie die Leute wahrscheinlich würden meinen. Wenn man jetzt mich daheim besucht oder mein Atelier oder so, oder mein Pult, da habe ich gerne ein bisschen, ich habe eigentlich noch gerne Chaos.
Okay.
Aber es gibt so einen Punkt, wo du merkst, also wenn ich das Chaos nicht mehr im Griff habe, dann muss ich manchmal Tabula Rasa machen und dann alles auf die Seite und wieder neu. Aber dann darf es ruhig ein bisschen sich verästeln und Sachen dürfen durcheinander kommen, weil irgendwie entstehen aus dem dann auch wieder neue Sachen.
Wenn ich jetzt so die 35 Jahre von euch anschaue, wahrscheinlich habt ihr auch ganz viel gesehen in der Kleinkunst. Wie würdest du Kleinkunst in der Schweiz beschreiben?
Also wir sind ganz grosse Fans von der Schweizer Kleinkunst, immer schon gewesen. Und das merken wir auch immer, wenn wir im Ausland mit Leuten reden, wie wir eigentlich euphorisch über die Schweizer Kleinkunst reden, weil ich finde, das, was wir da haben, gibt es meines Wissens fast nur in der Schweiz, die Vielfalt von, also Ich meine immer wieder die Erfahrung, in Deutschland gibt es zum Beispiel ganz viele Stand-up-Comedians, ja. Kabarett, oder dann gibt es A Cappella, oder dann gibt es Artisten oder so, aber es ist viel mehr schubladisiert.
Ja. Und also ist, geordnet.
Ist, ja, eigentlich sind die Deutschen, und auch übrigens in England, aber in Amerika ist das auch so, es ist immer so, dass man sagt, okay, du machst also das,
ja.
Jetzt wissen wir, da ist deine Schublade. Und ja. In der Schweiz denken die Leute ganz anders. Man kann tanzen, man tut singen, man tut zeichnen. Es gibt Leute, die zeichnen auf der Bühne. Man tut Text machen, man macht Pantomime, man macht komische Verrenkungen. Das kann man alles im gleichen Programm machen. Und das wird auch gemacht. Und das finde ich wahnsinnig vielfältig, abwechslungsreich und spannend auch. Weil du weißt eigentlich in der Schweiz nie, was passiert jetzt. In Deutschland, wenn einer kommt, nach zwei Minuten weißt du, okay,
der macht jetzt
das und so wird das jetzt bleiben, oder? Und das, wir haben es immer ein bisschen so definiert, in Deutschland ist es so ein bisschen Geografie und man hat Autobahnen, sind lange, gerade, Schnellspurstrassen in diesem flachen Land. Und die Schweiz hat ja überall die Berge und ja. Wir haben überall verwinkelte Ecken und wir haben Bergstrassen und Tunnel und es ist nie lang gleich. Und ich finde, das widerspiegelt sich ein bisschen in der Kleinkunst. Das ist nie lang gleich.
Und wenn du eine Anfrage oder wenn ihr eine Anfrage vom Kleintheater Luzern bekommt, was kommen da für Gedanken ab?
Also, gell, wir sind, muss fast sagen, leider im Duo sind wir jetzt halt mittlerweile spielen wir für grösseres Publikum. Ja. Also, weil erfreulicherweise mehr Publikum kommt, das ist ja toll, aber durch das muss man in grössere Säle. Und das sind dann ja. Meistens. Netzwerkhallen oder im Idealfall grosse Theater, aber eigentlich kommen wir von den kleinen Theatern her. Wir haben das die ersten 10, 20 Jahre haben wir in Kleintheater gespielt und wir lieben das wahnsinnig, weil man ist einfach viel näher an den Leuten. Es ist alles näher benannt. Garderobe ist gerade neben der Bühne und dann ist da das Kaffee und die Leute vom Foyer, wo man schnell trifft. Und in den grossen Häusern sind das lange Wege und dann hast du auch noch eine Verwaltung. Und dann hat es den Leiter und dann hat es den Technikchef. Und in diesen kleinen Häusern sind das wenig Leute und das ist übersichtlich. Und man kann spontaner arbeiten und reagieren, auch auf der Bühne natürlich.
Aber ich habe auch einen Doc gemacht mit dem SRF und dort ist das Kleintheater auch drin. Ihr seid das zweite, glaube ich, Anfangsjahr
ja,
auch
ja.
Da. Aber was für einen Stellenwert hat jetzt, wenn man bleibt da mit dem Kleintheater Luzern?
Also das Kleintheater ist natürlich ist eins von den drei, vier wirklich grossen Kleintheater
ja.
In der Schweiz. Und natürlich eines von den allerersten, muss man sagen.
Ja.
Wie lange gibt es Kleintheater schon?
Bald 50 Jahre? Ich weiß einfach, dass der Emil das gegründet
hat. Emil hat es gegründet und er hat einen sehr guten Job gemacht. Ja. Und hat das lang Marianne von Almen geleitet. Und es ist, ich weiss, am Anfang schwierig gewesen, dass man hier da spielen durfte. Da haben natürlich, es ist sehr ausgewählt.
Okay.
Ja, es ist dann lang gegangen, bis man hier da auftreten durfte. Und das war ein bisschen ein Ritterschlag gewesen, weil man da hier auf die Bühne und wir haben sehr viele Wochen und Abenden hier verbracht, auf der Bühne, aber auch im Publikum. Ich gehe auch viel hier schauen, weil ich finde, sie machen ein tolles Programm. Ja, es ist schon wegweisend gewesen, wahrscheinlich für viele andere Kleintheater auch.
Ja, der Ritterschlag, wie ist das, wenn du zurückerinnerst, wie lange hat es denn gebraucht und wie viel Bütz, dass er den Ritterschlag bekommt? Und wie war es nachher auch mit der Verantwortung, dass er den Ritterschlag bekommen und dann auch plötzlich die Verantwortung, so viele Leute zu haben?
Ja, ja gut, das passiert nicht von einem Moment auf den anderen, zum Glück. Und wir haben das grosse Glück gehabt im Nachhinein, dass wir am Anfang, hat uns lang niemand wahrgenommen, weil wir haben am Anfang keine Ausbildung gemacht und haben einfach auf der Strasse angefangen. Ja. Und durch das haben wir können alle Fehler der Welt machen. Wir konnten ausprobieren. Wir haben dann auf der Strasse halt mal gespielt und da sind ja. Manchmal die Leute davongelaufen. Dann haben wir gemerkt, oh, das ist wahrscheinlich nicht gut. Machen wir das nächste Mal etwas anderes und schauen, ob sie wieder davonlaufen. Und dann, so haben wir natürlich ständig geschafft und angepasst und neu. Und das war wie unter dem Radar von der ganzen Branche gewesen. Also ja. Uns hat man nicht gekannt. Und ich würde sagen, das ist etwa 10 Jahre gegangen, bis wir dann haben langsam mal können in einem kleinen Theater dürfen auftreten. Und die 10 Jahre sind für uns Gold wert, weil wir haben so viel unseren Rucksack gefüllt. Oder? Wir haben ganz viele Fehler schon gemacht, wir haben aber auch ganz viele Sachen gelernt oder über das Improvisieren. Wir haben ganz viel improvisiert früher. Und wenn man Erfahrung hat mit Improvisieren, das kannst du immer brauchen. Selbst später, wenn du auf grossen Bühnen spielst, weil es passieren immer Sachen, die ungeplant sind und dann kannst du auch gerade reagieren. Also, ich glaube, das ist uns geblieben. Und eben so der Ritterschlag in dem Sinn hat es natürlich... Es sind kleine Ritterschlägli gsi, wo dann ja, quasi
bis zum Grossen.
Dann haben wir gemerkt, upsla, jetzt spielen wir immer in diesen grossen Sälen. Und klar, Fernsehen hat dann ein bisschen geholfen, weil wir dann ab und zu im Fernsehen gekommen sind. Das ist immer ein Multiplikator. Und der Zirkus in 02 hat auch nochmal ein neues Publikum gegeben. Ja, und irgendwann merkt man, dass man für gewisse Leute, die einen Weg mit einem gehen, dann irgendwie wie eine Konstante sind in ihrem Leben. Also wir haben jetzt ja manchmal Familien, die kommen und sagen, du, ihr mit euch
sind bin ich gross.
Ja. Und dann sind manchmal die Eltern, die schon wieder mit ihren Kindern kommen, oder Großeltern, ältere Kinder, oder alle haben irgendwie mit uns eine Geschichte. Und das rührt uns immer total. Das ist wirklich ja, grossartig. Aber man will jetzt, ich finde nicht, wir haben wegen dem eine Verantwortung in dem Sinne. Also, wir wollen eigentlich immer das Gefühl haben, wir könnten jederzeit aufhören.
Wie geht denn der Urs um, wenn er jetzt auch noch vielleicht mal einen Fehler macht oder auch etwas nicht gut läuft? Kann er das gut wegstecken?
Muss gerade überlegen. Also, im Idealfall schon.
Okay.
Ich kann recht viel gut wegstecken, solange ich ausgeschlafen bin.
Okay.
Wenn ich nicht ausgeschlafen bin und keinen Kaffee kam am Morgen, dann kann mich auch das Kleinste daraus bringen.
Ehrlich? Ja. Und dann, wie reagierst du denn?
Ja, dann bin ich so ein bisschen bauzig oder genervt oder eben dünnhütig, würde man glaube ich dem sagen. Und habe wenig Geduld oder werde wahrscheinlich dann auch vielleicht einmal unfair gegen anderen gegenüber, weil ich mich nicht wohlfühlen oder so. Aber grundsätzlich finde ich natürlich Fehler etwas Wunderbares. Also, ich bin eigentlich ein grosser Freund von Fehlern, weil aus Fehlern entstehen ja immer wieder
neue Pointen.
Tatsächlich, ich meine, ganz viele Pointen sind entstanden aus Fehlern, weil wir es falsch gesagt haben oder weil wir es vertauscht haben oder über etwas gestolpert sind. Und ich finde, Fehler sind eigentlich immer Gold in unserem Beruf.
Aber ich glaube, manchmal auch mit dem Back to the Roots. Aber ich habe gesehen, auch ein Fringe-Festival auf Schottland. Wie ist das, wenn man wieder in einem anderen Land ganz von klein anfängt, eben noch nicht die Ritterschläge hat? Wie fährt man da? Und warum macht man es?
Ja, eben, wir haben das ein bisschen gesucht oder suchen es auch immer wieder, weil wir eigentlich uns auch manchmal ein bisschen nach dieser Zeit zurücksehen, wo man noch kann.
So das Ruhen?
Das Ruhen und natürlich auch die Leute überraschen. Oder? Das ist etwas, das finde ich ein bisschen ein Wermutstropfen, wenn man lange in der Schweiz unterwegs ist, dass natürlich das Publikum kommt, weil sie uns kennen. Aber man kann sie schon ein bisschen überraschen, aber nicht mehr ganz, weil sie wissen auch, dass sie die zwei, die machen etwa das
und
das.
Und man hat eine Erwartungshaltung.
Man hat eine Erwartungshaltung, im Idealfall kann man die übertreffen oder ja, über Bord rühren. Aber jetzt gerade in Edinburgh, am Festival, dort haben wir natürlich lauter Leute gehabt, die haben uns noch nie gesehen. Und wenn das Beste habe ich wie gefunden, einmal hat uns jemand gesagt, okay, dann ist jemand gekommen und dann ist noch jemand gekommen und dann haben sie nicht gewusst, vielleicht kommt ja noch jemand und noch jemand. Es ist nicht einmal klar gewesen, dass wir jetzt Zweite sind.
Und okay.
Weil so unvoreingenommen ist das Publikum dort gekommen, weil die haben noch nie etwas von uns gehört, haben einfach gefunden, komm, wir gehen das mal schauen. Und wir hätten alles können machen. Es hat die nicht verwundert. Und durch das hat man natürlich die Leute können positiv überraschen, oder?
Und wenn du jetzt so anschaust, jetzt sind wir mit dem Zirkus unterwegs und alles. Zirkus ist ja jeden Tag fast Gas geben. Hm. Wo erholst du dich denn in dem Gas geben?
Ja, man muss sich gut schauen, tatsächlich. Eben, also, ich brauche immer wieder meine Freiräume, muss in die Natur gehen, immer wieder eben, genug schlafen. Oder ja, auch regelmäßiges Training. Jetzt rein, das ist mal rein. Körperlich machen Nadja und ich beide viel Körperarbeit, Training, also rein einfach Workout oder weil, Pilates oder Yoga.
Weil es natürlich auch fordert, oder?
Ja, und weil eben der Körper, gerade wenn man 3 Vorstellungen hat pro Tag und dann wirst du langsam müde, dann fangen die Muskeln an, ein bisschen schlapp machen und dann macht man eine falsche Bewegung.
Und dann macht es.
Und dann, dort muss man eben eigentlich ein bisschen lernen, dass man den Rücken und den Bauch und die Schulter, und dass das eine Art, dass die genug kräftig sind, dass die auch heben, wenn man müde ist. Oder?
Und wie schafft man es immer wieder, dir zu motivieren,
ja.
3 Shows zu machen?
Ja, wir haben jetzt eben im Zirkus, blöderweise haben wir eine Kuh und einen Esel. Nein, nicht blöderweise, ist grossartig. Aber wir haben wie einen Spielpartner mehr. Also wir haben bei einer Nummer die Kuh, die muss im Kreis laufen und wir hinten nachher galoppieren mit der Nadia drauf. Und die macht das meistens gut, aber manchmal hat sie auch einfach so ein bisschen gemütlich drauf. Oder sie schießt in die Manege. Aber das ist dann schon fast wieder lustig. Also, und der Esel, der macht recht viel, was er will. Und wir haben mittlerweile gelernt, einfach, wir müssen auf einen Esel reagieren.
Und das funktioniert am meisten.
Das funktioniert meistens. Und die Leute wissen ja nicht, wenn er etwas nicht macht, was er nicht macht. Oder die wissen nicht, was er hat sollen machen. Also uns halten die Kuh und der Esel recht frisch, weil wir immer so eine unstete Komponente haben, wo wir nicht genau wissen oder wo uns überrascht. Oder?
Aber jetzt eine Monopause beim Zirkus. Was macht der Urs, wenn er jetzt nicht gerade auf der Bühne oder am Trainieren ist? Wo holt er sich die Bumblezeit? Ist das Natur?
Bumblezeit? Das ist ja, ein schönes Wort.
Umbambeln. Ja, du den Urs auch umbambeln.
Du musst la Bambala.
Ja, natürlich.
Nein, das ist ein toller Ausdruck. Bumblezeit. Wie sage ich dem Mama? Irgendwie Nuschen, sage ich dem,
okay, glaube
ich,
manchmal.
Oder ein bisschen Grümscheln.
Nuschen ist auch schön.
Ja, genau. Einfach ein bisschen, also, gell, ich habe ein schönes Atelier, wo wir auch unser Proberaum haben in Zürich, wo ich ganz viele Sachen aufbewahre, wo ich manchmal auf die Seite tue, wenn ich denke, oh, das wollte ich dann mal anschauen, wenn ich Zeit habe, wenn ich etwas aus der Zeitung nehme oder irgendeine finde. Und wenn ich dann am Bambeln bin, dann kann ich eben zum Beispiel dort ein bisschen nuschen oder mich Sachen widmen, wo ich nicht jetzt muss fertig werden in einer Stunde oder wo kein Termin wartet. Und dann schaue ich schon, dass ich wirklich immer wieder in die Natur kann. Das mache ich zu wenig.
Was gibt dir die Natur?
Also, am liebsten bin ich wirklich in den Bergen, im Gebirge,
okay,
oder so.
Natur,
auf und ab. Ja, Natur habe ich an sich gerne, aber ich merke schon, so in den Bergen gibt es mir, ja, ich finde, man wird so ein bisschen demütig.
Ja, also, echte Dimension.
In diesen Dimensionen, und du bist wirklich lange Stunden unterwegs, bis du dann irgendwie auf so einem Gipfel bist und dafür wirst du nachher belohnt mit einer grossen Aussicht. Oder du bist weit weg von der Zivilisation, das mache ich eigentlich am liebsten, wenn ich
kaum jemanden begegne. Auch das Nattel abstellen einfach, oder?
Ja, das Nattel hat meistens dort gar keinen Empfang mehr, das ist auch praktisch, oder? Da muss man sich gar nicht drum kümmern. Also, das wirkliche Wegsein finde ich wahnsinnig, wie wenn du ein voll kribbeltes Bild hättest und nachher kannst du mit einem Schwamm das einfach weiss machen und dann kannst du wieder neu anfangen.
Und dann wieder frisch sortieren,
ja, ja.
Und
ja, genau.
Aufräumen.
Ja, vielleicht ist es auch eine Art von Gedanken aufräumen, oder?
Um mit Klammern zu schliessen, wir haben mit Kunst angefangen, ich könnte vielleicht jetzt mit Kunst aufhören. Was können jetzt die Leute am 8. erwarten, wenn sie bei dir mit dir Kunst aufräumen?
Sie müssen nicht selber aufräumen, ich mache das, okay, schon. Ja, genau. Nein, aber sie können... Du, eigentlich... Also angefangen, ich wollte ja gar nicht ein Bühnenprogramm machen. Ich habe ein Buch gemacht, mehrere, ja, Bücher. Und beim ersten Buch, wo Bilder drin sind, von dem aufgeräumten Kunst, hat mich eine Buchhandlung gefragt, ob ich ein Lesikon machen aus dem Buch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber haben Sie denn das Buch angeschaut? Das ist ja ein Bilderbuch. Ja. Wie soll ich denn da eine Lesung machen? Und dann habe ich das aber so eine absurde Idee gefunden, dass ich gemerkt habe, gut, ich könnte ja probieren, die Bilder den Leuten zu erklären. Ich kommentiere quasi das Bilderbuch. Und jetzt habe ich so wie einen Vortrag erarbeitet, eigentlich seit 15 Jahren wird er immer länger und grösser, wo ich Bilder zeige, Geschichten dazu erzähle,
Und auch eine Versteigerung, oder?
Am Schluss darf man sogar noch ein Bild ersteigern. Genau, das ist dann wirklich eine Auktion, wie richtig, wo dann wirklich jemand ein Bild mit heimnimmt. Das ist dann sehr ein actionreicher Moment. Also es ist erstaunlich, es geht immer um das Thema, so ein bisschen Chaos und Ordnung, aber man landet an allen möglichen, in allen möglichen Gebieten. Und ich staune immer, wie das immer noch weitergeht. Und auch für mich ein Thema ist, wo nie fertig ist, oder?
Jetzt noch ein bisschen den Ausblick haben wir jetzt bis da. Wann geht es denn wieder los beim Zirkus?
Wir machen im November geht es wieder los. Ja. Dann haben wir noch mal zwei strenge Monate. Das sind wir in Thun, in Zug, in Aarau, in Luzern. Bis Anfang Januar. Ja. Ja, den ganzen Dezember dann in Luzern und es geht bis in die erste Januarwoche. Ja, das wird dann noch mal heftig. Und dann geht es schon bald wieder weiter mit dem Duo-Programm. Wir gehen dann wieder mit dem Duo in der Schweiz auf Tournee. Das zweite.
Und ist das auch immer wieder wie ein Heimkommen, wenn ihr dann wirklich wieder zusammen könnt euch ein Programm zusammen schrauben? Oder ist das immer wieder in neue Schuhe rein? Wie ist es? Wo fühlst du dich am wohlsten?
Ja, das werde ich zum Glück gar nicht müssen sagen, wo ich mich am wohlsten fühle. Ich habe wirklich den Wechsel gern. Aber tatsächlich, wenn man natürlich aus dem Zirkus leben, aus der Zirkuswelt, wieder im Theater und dann ist man das zweite in der Garderobe, ist das schon zuerst einmal seltsam. Es ist wie wirklich eine andere Welt.
Ja, man muss wieder sich an die Stimmungen
und so anpassen. Andere Dimensionen, es ist ein anderes Timing. Aber es geht meistens dann eine Vorstellung und schon ist es wieder. Das ist es wieder, wie man es kennt.
Nein, Urs, die fast halbe Stunde ist wie im Flug vorbeigegangen. Ich wünsche dir jetzt gutes Aufräumen heute Abend. Und dann auch wieder viel Kraft für den Zirkus. Und eben, ich komme auf den Zug, dort werde ich dann wahrscheinlich im Publikum sitzen, um das auch mal zu sehen. Und danke dir, wenn du hast dir Zeit genommen. Und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne.
Ciao, Urs. Danke. Ciao.